Liebe Gemeinde, ich sitze am Krankenbett einer Frau. Einer Frau, die sich ihr Leben lang engagiert hat für andere Menschen, für Obdachlose, für die Aufarbeitung von Schuld, für Versöhnung mit den jüdischen Mitbürgern, für psychisch Kranke in den verwahrlosten Anstalten der ehemaligen Sowjetunion, für die Aufarbeitung der Euthanasie in Deutschland. Ein Leben lang war sie engagiert und motiviert von ihrem christlichen Glauben. Und jetzt diese schwere Krankheit am Ende ihres Lebens. Wahrscheinlich ausgelöst durch die Strahlenbelastung der Tschernobyl-Katastrophe, als sich diese Frau regelmäßig um krebskranke Kinder in Kiew gekümmert hat und dort sich der Strahlenbelastung ausgesetzt hat. Die Krankheit ist unheilbar und am Ende mit furchtbaren Schmerzen verbunden. Und als ich an dem Krankenbett dieser Frau sitze, fragt sie mich immer wieder, wofür straft mich Gott? Was habe ich denn nur falsch gemacht? Sie war verzweifelt, weil sie konnte irgendwie gar nichts finden. Immer wieder habe ich ihr versichert, dass ihr Leben ja gerade zeigt, dass Krankheit eben keine Strafe ist für unser Tun oder für irgendeine Schuld. Und doch konnte ich ihr die Frage nicht beantworten, warum Gott ihr am Ende ihres Lebens so etwas zugemutet. Ist Gott ungerecht? Die Frau, sie war meine Mutter. Und auch wenn sie aus meiner Sicht als Tochter manchmal eine schwierige Person war mit manchen Fehlern und Schwächen und wir viel gestritten haben, so war sie für mich doch im Rückblick eine Gerechte. Heute geht es um Gerechtigkeit, aber nicht nur von uns Menschen, sondern sogar um Gott. Ist er denn selber gerecht? Dabei steht die berühmte Geschichte aus der Bibel im Mittelpunkt, die Geschichte von Hiob, die uns bis heute zutiefst betrifft. Hiob ist im Alten Testament einer der wenigen, der als Gerechter vor Gott bezeichnet wurde. Er ist reich, er hat eine große Familie und er ist fromm und demütig. Er betet jeden Tag, er hilft in jeder Beziehung den Armen, so wie es das Gesetz Gottes gebot. Eines Tages geschieht es, dass er auf einen Schlag sein ganzes Hab und Gut verliert und dann auch noch seine 10 Kinder. Die Hiobsboten geben sich nacheinander die Klinke in die Hand und bringen Hiob ihre schrecklichen Botschaften. Doch das mag Hiobs Glaube nicht erschüttern. Da heißt es im Text, er ruft aus, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Der Leser des Buches Hiob, ein literarisches Werk, muss man sagen, keine Erzählung an sich, sondern eine Reflexion, ein Weisheitsbuch. Der Leser dieses Buches erfährt einen etwas konstruierten Hintergrund der Geschichte. Der Satan, ein Engel, hat mit Gott einen Handel abgeschlossen und will Gott zeigen, dass nur deshalb Hiob so fromm ist, weil Gott ihn ebenso reich gesegnet hat. Und Gott erlaubt dem Satan, Hiobs Familie und seinen Besitz anzutasten. Als Hiob aber dennoch an seinem Glauben festhält, will der Satan Hiob selbst leiden lassen. Und Gott, so in dieser Hintergrundgeschichte, gibt dem Satan dazu die Erlaubnis, Hiob selber anzutasten, ohne ihm aber das Leben zu nehmen. Hiob bekommt einen schweren Ausschlag und wird krank. Aber auch hier lässt er sich von seinem Glauben nicht abbringen und sagt, die berühmten Worte, haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen? Hiob schwört dem Glauben nicht ab, aber er beginnt jetzt mit Gott zu hadern und zu klagen. Da sitzt er auf dem Scherbenhaufen seines Lebens. Er hat nicht nur all seinen Besitz verloren, sondern auch seine Kinder, seine Familie, ja seine eigene Gesundheit. Er jammert, er klagt und er verflucht sich selbst. Zitat: Warum bin ich nicht gestorben? bei meiner Geburt? Warum gibt Gott das Licht den Mühseligen und das Leben den betrübten Herzen? Denn wenn ich essen soll, muss ich seufzen und mein Schreien fährt heraus wie Wasser. Für Hiob kommt es jetzt noch schlimmer, denn es kommen seine Freunde. So erzählt es die Geschichte. Hiob fehlt es nicht an Menschen, die ihm nahe sein wollen, die Anteil nehmen an seinem Schicksal und die ihm zur Seite stehen. Leider weniger mit Tat, sondern vor allem mit Rat. Dabei sind Menschen an der Seite eigentlich ein unschätzbarer Schatz. Drei Freunde Hiobs kommen, so erzählt es die Geschichte weiter, und sie sind erstmal ganz vorbildlich. Sie sitzen 7 Tage bei ihm, schweigen und weinen mit ihm. Optimale Trauerbegleitung, würden wir heute sagen. Das hilft Hiob zunächst. Menschen, die da sind, die mitfühlen, seine Gefühle teilen und einfach mit ihm weinen. Aber lange halten es die Freunde dann doch nicht aus. Dann versuchen sie, Hiob zu überzeugen, dass die Ursache all seiner Leiden seine Sünde ist. Die traditionelle Deutung des Leids im Alten Testament, dass das Leid die Folge der eigenen Sünde ist und eine Strafe Gottes, wird hier deutlich. Wer Leid erfährt, soll Buße tun, von allen Sünden umkehren. Das ist der kluge Rat der Freunde. Nun ist das bei Hiob offensichtlich aber schwieriger. Und die Freunde versuchen krampfhaft an ihrer Deutung festzuhalten und sie aufrechtzuhalten. Die drei Freunde versuchen es mit Argumenten, naja, Hiob ist zwar schon gerecht, aber kein Mensch ist vor Gott letztlich sündlos. Also hat Hiob doch sicher irgendwie verborgene Sünden oder generell als Mensch ist er ja trotzdem Sünder und er soll auf jeden Fall mal vorsorglich Buße tun, umkehren, dann wird sich Gott schon über ihn erbarmen und ihn wieder alles schenken. Dann kommt schließlich noch ein vierter, jüngerer Freund hinzu und betont noch den pädagogischen Charakter von Leid. Gott erzieht den Hiob sicher durch dieses Schicksal und er soll sich einfach in dieses Schicksal fügen und umkehren zu Gott. Aber wenn deine Freunde dir sagen in deinem Leid, du bist selbst schuld, Gott straft dich für deine Sünden, du musst etwas einsehen, was du falsch gemacht hast, das ist schon heftig. Und selbst dann, wenn du nichts Konkretes getan hast, bist du dennoch als Mensch ständig sündig und hast eben unwissend gesündigt. Tu mal Buße, dann wird Gott dich wieder gesund machen. Wenn du solche Freunde hast, brauchst du keine Feinde mehr. Dann wird dein Leid noch schlimmer. Und Hiob wehrt sich. Ja, ihr seid die Leute, mit euch wird die Weisheit sterben, so schimpft er über seine Freunde. Wollte Gott, dass ihr geschwiegen hättet, so wäret ihr weise geblieben. So seine scharfe Antwort an diese Freunde. Anders als so kann Hiob auf diese guten Ratschläge nicht reagieren. Da sitzt er, der Mensch, oder er liegt nackt, im Schlafanzug, im OP-Kittel, im Krankenbett, hat Schmerzen und keine Hoffnung. Dunkle Tage, sorgenvolle Nächte und eine Frage, wie gehört das bitte zusammen? Mein Leid und dieser Gott, an den ich doch glaube und dem ich vertraue. Dass wir geboren werden und eine bestimmte Zeit leben dürfen und dann sterben, das wissen wir alle. Und das erleben wir auch immer wieder. Und auch, dass wir das Datum für unseren persönlichen Tod nicht kennen, wissen wir und dass er irgendwann kommen wird. Das ist der Lauf des Lebens für alle Menschen. Das weiß auch Hiob und es ist nicht sein Problem. Er weiß, dass er sterben muss. Aber warum er das jetzt so erleben muss, warum so schrecklich und warum seine Familie es widerfährt und warum er so leiden muss, das versteht er nicht. Und so ist er zum Urvater all derer geworden, die diese Warum-Frage stellen. Warum ist das so? Warum musste es so kommen? Konnte es nicht auch anders sein? Und es ist die Frage an Gott. Und die Antwort ist Schweigen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? So fragt wie Hiob der Sohn Gottes am Kreuz am Karfreitag. Und dann stirbt er und dann kommt der Kasamstag. Einfach nichts. Leere, Stille, keine Antwort. Letzten Mittwoch waren wir auf dem ökumenischen Seelsorgetag und da sprach die Schwester Nicole Rochowina aus Selbitz von der Kasamstag-Spiritualität, das Aushalten des Schweigens Gottes. Wir haben uns gefragt, vielleicht ist das vielleicht mal ein neuer Feiertag für uns hier in der Gemeinde. Natürlich nicht im eigentlichen Sinne, ein Schweigetag, der Kasamstag. Und vielleicht müssen wir uns neu einüben in dieses Schweigen des Kasamstags, vielleicht auch hier gemeinsam in der Kirche. Warum? Die größte und schwerste Frage des Glaubens, die viele verzweifeln und resignieren lässt und die andere in große Anfechtung führt. Der Glaube kann uns helfen, mit Leid umzugehen, aber er führt uns auch genau in diesen inneren Kampf und in Zweifel. Wie können wir an einen liebevollen, fürsorglichen Gott glauben, wenn wir gerade so leiden? Hiob ist sehr tapfer. Er hält an seiner Unschuld fest und nimmt den Kampf an. Er beginnt mit Gott einen Streit. Gott ist ungerecht. Er ist willkürlich. Er ist verborgen. Er handelt Unrecht an ihm, an Hiob. Und Hiob klagt Gott an. Er begehrt auf gegen seinen Gott, ohne aber den Kontakt aufzugeben. Er bleibt in Kontakt mit Gott. Er fordert ihn heraus. Er fordert von Gott die Korrektur und die Wiedergutmachung. Denn welche andere Antwort sollte es geben auf das Warum, als dass wieder alles wiedergutgemacht wird? Schließlich antwortet Gott Hiob in dem berühmten Psalm aus dem Wettersturm. Da heißt es, ja, Gott nimmt tatsächlich dieses Streitgespräch an. Er macht aber Hiob klar, dass er keine Chance hat, mit Gott wirklich zu streiten. Es ist ein ungleicher Kampf, den Hiob nicht gewinnen kann. Gott spricht zu ihm in diesem Psalm oder in diesen Worten, wo warst du, als ich die Erde gegründet habe? Sag's mir, wenn du so klug bist. Wenn der Mensch Gott schuldig spricht und einen Rechtsstreit führt, dann wird er ihn wohl verlieren. Gott in seiner unfassbaren Größe, in seiner Ewigkeit und Schöpfermacht müssen wir schließlich anerkennen, dass wir gegen ihn eigentlich nicht ankommen, dass er unbegreiflich bleibt für uns Menschen als Schöpfer und Ergeber des Lebens, der es eben auch wieder nimmt und zu sich holt. In der Antwort Gottes wird aber auch ein anderer Aspekt dann in dieser Geschichte deutlich, der für uns vielleicht noch spannender ist. Gott tadelt nicht den Hiob für seinen Streit, sondern die Freunde für ihre falsche und arrogante Deutung. Sie müssen umkehren und Buße tun. Und schließlich segnet Gott tatsächlich Hiob und korrigiert sein Handeln und stellt sein früheres Glück wieder her. Aber nicht als Ergebnis des Rechtsstreites, denn zwingen können wir Gott eben doch nicht als Menschen. Die Hiobsgeschichte macht deutlich, es gibt keinen festen Zusammenhang von Leid und Schuld. Bei Hiob war es sogar umgekehrt, weil er so gerecht war, hat er diese schwere Leidensprüfung aushalten müssen. Doch Vorsicht vor falschem Märtyrertum. In uns allen steckt aber diese ursprüngliche Deutung ganz tief drinnen. Wenn wir Leid erfahren, fragen wir sofort, wo bin ich vielleicht selber schuld? Wo bin ich vielleicht selber verantwortlich? Was habe ich falsch gemacht? Und das fragen wir uns nicht nur im spirituellen Bereich, sondern auch im säkularen Bereich. Wenn du krank bist, dann hast du dich falsch ernährt. Dann hast du zu viel Stress gehabt. Dann hast du eben deine inneren Dinge nicht verarbeitet. Und schnell sind wir wie die Freunde Hiobs und versuchen es mit Deutungen, die versuchen, dieses nicht fassbare Phänomen und dieses nicht beantwortbare Warum eben doch zu beantworten und Verantwortung und Schuld irgendwie in den Griff zu bekommen. Sicher kann eine Krankheit einen Sinn haben, uns etwas sagen über unser Leben. Sie kann uns manchmal wachrütteln oder sogar verändern. Aber die Ursachen einer Krankheit, und das wissen wir durch die medizinische Forschung, sie sind so komplex und vielschichtig, dass es überhaupt keine einfachen Schuldzuweisungen mehr gibt. Und noch etwas macht uns die Hiobsgeschichte klar. Die Deutungen und Ratschläge anderer können sehr verletzend sein. Jeder muss letztlich seine Leiterfahrung selber deuten und den Sinn darin suchen, einen roten Faden. Die Frage nach dem Warum ist für mich eigentlich die Frage nach dem Sinn. Wozu soll das gut sein? Und wie können wir diese schweren Erfahrungen, die wir nicht verstehen können, in unsere Lebensgeschichte sinnvoll integrieren? Wie macht das dann noch Sinn? Das ist die Frage. Auch die lässt sich oft nicht beantworten. Und manchmal vielleicht entdecken wir im Nachhinein eine Spur. Wir sollen uns nicht zu sehr nach den Meinungen der anderen richten, ermutigt uns die Hiobsgeschichte, was die uns alles an Ratschlägen geben, sondern uns selber auf den Weg machen und zu ringen mit unserem Gott, vielleicht auch einen Sinn zu erspüren und zu erfragen. Hiob ermutigt uns bei Leiterfahrungen auch nicht einfach unseren Glauben zu begraben, sondern mit Gott zu ringen. Wer kämpft, bleibt in Kontakt. Ja, wir dürfen klagen, hadern. Er geht sogar so weit, dass er sein eigenes Leben verflucht. Das ist schon echt starker Tobak. Ja, und Gott verurteilt ihn dafür nicht. Ja, er antwortet sogar. Nicht sofort, aber doch dann vielleicht manchmal im Rückblick. Und manches Warum können wir nicht beantworten. Es bleibt auszuhalten, die Kasamstags-Spiritualität des Aushaltens ist gefordert. Und das Wichtigste vielleicht noch zum Schluss, wir brauchen echte Freunde und Begleitung, gerade in solchen schweren Momenten wie Krankheit. Freunde und liebe Menschen, die nur da sind, die uns nicht mit Ratschlägen überschütten, Menschen, die mit uns fühlen, die unsere Gefühle ernst nehmen und stehen lassen, die uns nicht ihre Deutungen und Ratschläge überstülpen, ihren Glauben, sondern uns einfach helfen, unseren eigenen Weg zu finden, damit umzugehen. Und manchmal braucht es eben auch Menschen, die uns freisprechen von falschen Schuldgefühlen und Selbstzweifeln, die für uns glauben und beten, wo wir es selber nicht mehr können. Bei meiner Mutter hat Gott ihren Glauben am Ende des Lebens sehr erschüttert. Sie war ein sehr leistungsorientierter Mensch, die sehr gerne alles in Kontrolle hatte und selber alles vollbracht hat. Gott hat ihr am Ende alles aus der Hand genommen und sie durfte, Gott sei Dank, schnell friedlich einschlafen und ihr Leid hatte ein Ende. Ich hadere immer noch mit Gott, warum sie so leiden musste damals. Ich weiß es nicht, ich kann es auch nicht verstehen. Und doch weiß ich, dass sie jetzt bei Gott diese tiefe Gerechtigkeit und Barmherzigkeit erfahren hat und wird. Die Hoffnung auf Gottes Gericht macht mir nicht Angst, sondern sie macht mich zuversichtlich. Und sie tröstet mich letztlich, weil da wird Gott diese Dinge zurechtbringen. So ist meine Hoffnung. Auf ihrem Grabstein am Münchner Nordfriedhof liegen bis heute immer noch Steine und die werden immer wieder Steine abgelegt von Menschen, die dort an sie denken.